Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Tag, Henrik.
Schönen guten Tag.
Ja, heute ist es gar nicht so schwer, ein Thema zu finden, Henrik.
Oh, das ist gut.
Ja, wir sind angeschrieben worden, was natürlich cool ist.
Ah.
Ich habe eine E-Mail bekommen von einem treuen Hörer, der gesagt hat, er würde gerne mal mit mir ansprechen, weil ich ja ganz offensichtlich ein Verfechter freier, sehr liberaler Märkte bin, ob das nicht ein bisschen eine Illusion sei. Ja, das hört sich alles so schick an, aber in der Realität wird es dann doch nicht so reibungslos funktionieren. Und was da so meine Meinung wäre. Fand ich ganz spannend und es ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich habe ihm natürlich geantwortet und auch gleich gesagt, das ist so cool und ist ja vielleicht gar nicht ganz ausgeschlossen, dass das womöglich auch noch andere Leute sich schon gefragt haben, die uns dann aber nicht angeschrieben haben. Und wir würden das kurzfristig mal in einem Podcast adressieren. Und ich denke, das ist doch eine gute Idee, das heute umzusetzen.
Ja, das passt. Wir haben jetzt ja letztens das Thema Strommarkt gehabt, der gar nicht so frei ist, wie man immer glaubt, sondern schon hoch reguliert. Finde ich entspannt. Ich glaube, wir hatten das Beispiel dann mit den Mangos, ne? Der Mangomarkt und der Strommarkt.
Mhm.
Nimm den Ball oder nimm die Mango mal auf und jetzt erklär mal, wie frei ist eigentlich ein Markt? Ich meine, es gibt ja keinen freien Markt ohne Regeln. Oder ist ein freier Markt einer ohne Regeln? Nee, ist es nicht.
Naja, wenn man es ganz eng sieht, vielleicht schon. Ja, das ist ja dann eher anarchisch. Aber ich muss vielleicht vorab dazu sagen, du kennst mich jetzt, der ein oder andere Hörer kann sich vielleicht auch vorstellen, was ich so für ein Geselle bin. Aber das ist ja mein Typus, Dinge gern mal ein bisschen scharf zu zeichnen. Das mache ich einfach so, weil ich glaube, dass man damit mehr Gedanken anregt, mehr Impulse einfordert. Und wenn man ein bisschen kantiger ist und Sachen auch schärfer formuliert, ist es nicht so ganz weich gekocht und die Leute fühlen sich mehr eingeladen, in Klammern, oder gereizt, Klammer zu, vielleicht auch mal Dinge zu sagen und sich auch zu profilieren. Und so kommt, das glaube ich, meistens eine interessantere Diskussion zustande. Deswegen sage ich Dinge manchmal ein bisschen schärfer, als sie tatsächlich vielleicht sind. Und ich bin tatsächlich ein großer Freund von sehr, sehr freien Märkten, weil ich glaube, der Markt, der kann Sachen ganz toll regulieren. Aber selbstverständlich denke ich da nicht an Anarchien und Systeme, die völlig ohne Regeln da frei sind. Weil das ist, glaube ich, klar. Man braucht in modernen Wirtschaftsordnungen natürlich Regeln. Das ist ja logisch. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das muss ein Minimum an Regeln sein. Da könnten wir ganz viele Beispiele nennen. Da muss es Regeln geben, die bestimmte soziale Themen adressieren. Was weiß ich zu nennen, ist Sozialversicherung. Mhm. Das muss geschützt sein. Arbeitnehmer und Krankheiten und so, das muss alles irgendwie einen Schutzmechanismus finden. Natürlich muss auch geschützt werden, wie Unternehmen mit unseren natürlichen Ressourcen, mit der Umwelt umgehen. Mhm. Auch da braucht es ein bestimmtes Regelwerk. Also da findet man einige Anknüpfungspunkte. Und es muss alles sich natürlich in Recht und Gesetz abspielen. Und wir brauchen auch einen Mechanismus, wie etwas sanktioniert wird, wenn man sich nicht an diese Regeln hält. Das ist, glaube ich, völlig klar. Die Frage ist nur, also zwei ganz spannende Fragen, finde ich, die man in dem Kontext diskutieren kann. Das erste ist natürlich ganz schwer nur zu beantworten. Was ist denn eigentlich das richtige Maß?
Genau.
Wie viele sind wenig Regeln? Ja? Und vielleicht können wir da uns mal orientieren an, wie viele Regeln gibt's denn heute? Und da macht sich ja die halbe Welt über Deutschland lustig, weil wir ja irgendwie die kompliziertesten Gesetze aller Länder, also nicht aller, weiß ich nicht, aber wir sind ganz, ganz oben an der Spitze von Verordnungen, Gesetzen und komplizierten Regeln. Und ich glaube, das ist zumindest mal schon ein Indiz dafür, dass wir womöglich ganz schön stark regulieren, vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle überregulieren. Und da glaube ich nicht vielleicht, ich glaube sogar ganz sicher. Und da hat die EU sicherlich auch ein bisschen Beitrag geleistet, weil das wird jetzt nochmal die bringt auch noch verschärftere Regulierung herein. Und das ermüdet Leute, das kostet unglaublich viel Geld. Und ich glaube, es schreckt auch Leute ab. Ganz gute Beispiele sind ja zum Beispiel im Immobiliensektor zu sehen.
Okay. Da bist du ja unterwegs. Ne?
Damit beschäftige ich mich. Ich finde auch, ich erkläre auch meinen Studis ganz oft Investitionsthemen und so mit Immobilien, weil ich denke, das kann sich jeder irgendwie vorstellen.
Ja.
Ein Haus haben, drin wohnen, selber Miete zahlen oder ein Haus kaufen, vermieten und Einnahmen machen, das ist irgendwie eine, wie ich denke, eine Kapitalanlagestruktur, das kann man sich vorstellen. Das hat jeder irgendwie, ist nicht so abstrakt wie irgendwas anderes am Kapitalmarkt. Und wenn man sich das mal anschaut, sehen wir ja alle, wir haben in Deutschland insofern ein Problem, dass die Mieten davon galoppieren, sehr stark steigen und dass wir zu wenig Wohnraum haben. In vielen großen Städten gibt es einfach zu wenig Wohnungen. Und da fällt natürlich manchen Politikern, fallen da ganz tolle Sachen ein, wie man das regulieren kann, zum Beispiel indem Mietpreisbremsen eingeführt werden, die, wenn man sich das mal mit einer Lupe anguckt, überhaupt gar nicht die Wirkung entfalten, die sie vermeintlich entfalten sollen, sondern eigentlich, wenn man es eng sieht, die Mietpreisbremse, die schützt die Reichen. Ja, weil wenn ich in Berlin eine schicke Wohnung habe und die dann sozusagen wieder vermiete, aber da nicht den womöglich hohen realisierbaren Marktpreis nehmen darf, stehen ja trotzdem noch 100 Leute in der Besichtigungsschlange.
Naja, ich wollte gerade sagen, das ist ja...
Damit habe ich ja gar nichts getan. Ja. Aber ich suche mir immer noch natürlich den aus, dass mir dann da Einkommensnachweis geben und was der so macht und wie der sich so gibt und ob das ein guter Typ ist. Ja. Und dann sage ich, ach du verdienst so viel, du siehst so gepflegt aus, ja, du hast keine Haustiere und alles. Weißt du was, ich nehme dich. Der hätte vielleicht auch viel mehr bezahlt. Also das ist zum Beispiel eine Art von Regulierung, wo ich mit offenem Mund daneben stehe und denke, oh Mensch, wieso habt ihr den Schuss nicht gehört? Das Einzige, was man hier regulieren müsste, ist einfach mehr Wohnungen bauen. Damit löst ihr das Problem. Ja? Der Markt, der würde das lösen, indem er sagt, dann brauchen wir halt mehr Häuser, wo Wohnungen drin sind und dann kriegt sich das schon ein. Ja? Also das ist ein gutes Beispiel. So, das war jetzt aber eine Frage. Nämlich, wo ist das richtige Maß an Regulierung? Die zweite Frage, die wir ansprechen sollten, ist, und das halte ich eigentlich immer dagegen, auch wenn ich in Vorlesungen und so diskutiere, das mache ich ja gern, wie du weißt, sage ich immer, bitte fragt euch, wenn ihr laut nach Regeln und so weiter schreit, bitte fragt euch, wer die macht. Ja, wer stellt die Regeln auf? Das sollten ja idealerweise Institutionen, Personen sein, denen ich total vertraue, dass sie das gut können. Ja. Dass sie sich mit den Inhalten dieser Regulierung sachlich auseinandersetzen können, dass es echte Fachleute für dieses Gebiet sind und dass sie, wenn ich das sportlich jetzt mal ausdrücke, genau wissen, was sie tun. Und da habe ich halt riesengroße Zweifel. Ich glaube, das ist einfach bei uns nicht so. Dafür sind viel zu viele Strickfehler in der Regulierung. Die Leute wissen überhaupt nicht, was sie tun. Das allercoolste Beispiel dafür aus meiner Infina-Vorlesung ist, für die wissen nicht, was sie tun, ist die Regulierung, ist jetzt schon ein paar Tage her, aber also ein paar Jahre her, ich glaube sogar ziemlich genau 10, da wurde das Kleinanlegerschutzgesetz in Deutschland innoviert.
Okay.
Hat sich am Kapitalmarkt in den letzten 15 Jahren eine sehr spannende neue neues Finanzierungsinstrument etabliert, eine sogenannte Schwarmfinanzierung. Ganz viele Leute geben relativ kleine Beträge, um ein cooles Projekt, ursprünglich waren das so Kunstprojekte und so, auf die Reise zu bringen. Es wurde immer besser, immer größer und das hat sich zu einem profitorientierten Geschäftsmodell entwickelt. Sehr gut. Ja? Mhm. Ja, für Startups und so, tolle Sache. Und das musste natürlich reguliert werden, weil wir erinnern uns alle noch leidvoll an die Phase nach der großen Finanzkrise, die ja vor allem durch zu wenig Regulierung auch verursacht wurde. Also war der deutsche Gesetzgeber gleich zur Stelle, hat gesagt, müssen wir regulieren. Und dann haben ganz schlaue Leute untersucht, wie eigentlich in Deutschland diese Schwarmfinanzierungen gemacht werden. Dann haben sie festgestellt, ach, das sind alles patriarchische Nachrangdarlehen. Das ist eine sehr, sehr spezielle, sehr exotische Form der Finanzierung. Und dann haben die sich gedacht, also ich weiß ja nicht, war ja leider nicht dabei, aber ich überlege es mir jetzt, ja, das scheint ja irgendwie, das scheint das zu sein, was die da wollen mit dem Schwarmzeugs da. Also schreibt man doch mal ins Gesetz, dass das Instrument für die Schwarmfinanzierung verwendet wird. Die ganze Welt hat sich über uns kaputt gelacht. weil das ist nur deshalb verwendet worden, weil das eine Gesetzeslücke war. Man konnte sozusagen mit Hilfe dieses Instrumentes die bis dahin bestehende Regulierung umgehen. Und dann haben ein paar schlaue Köpfchen haben den Markt analysiert, haben gesagt, ah, die wollen alle das? Dann schreibt man das doch mal. Das, also ich finde, ein besseres Beispiel gibt es gar nicht. Da siehst du, was bei rauskommt, wenn Leute, die keine Ahnung haben, auf einmal Regeln aufstellen. Das halte ich für kreuzgefährlich, weil das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber damit sind wir ja jeden Tag konfrontiert. Wir sind jeden Tag mit solchem Irrsinn konfrontiert und sind auch im ganz großen Stil, dein Thema Energiewende und so, das ist ja nicht viel besser. Da werden Sachen auf den Weg gebracht, wo die langfristige Konsequenz vielleicht nicht durchdacht wird, vielleicht wird gar nicht daran gedacht, vielleicht wird es auch einfach nicht verstanden, mit enormen Langzeitfolgen.
Ja.
Und das ist ein ganz großes Risiko. Und da sage ich, da das ja immer wieder passiert, desto wenig Regulierung, desto gut. Deswegen bin ich so ein Typ, der sagt, lasst uns bitte nur das Notwendigste und so wenig wie möglich regulieren. Das hilft. Und versucht bitte, bei den Dingen, die uns am Umweltcampus beschäftigen, so Nachhaltigkeit, Umweltschutz und so ein Zeug, ja, versucht bitte zu regulieren mit Mechanismen, die sich am Markt orientieren. Es kommt wieder unser Langzeitdauerbrenner, CO2-Besteuerung und so ein Zeug. Genau. Ja. Das ist ja ein Musterbeispiel.
Ja.
So ließe sich das machen. So, und jetzt kann man noch anschließen, okay, jetzt jammert der wieder rum, dass die das alles doof machen. Was kann man dagegen machen? Und dagegen kann man nur eins machen, sich bilden.
Nein, ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich gespannt. Jetzt die Lösung.
Nee, wie kriegt man es denn hin, dass das alles gut wird am Ende? Und ich glaube, da wäre es doch toll, wenn es uns, und da sind wir auch nicht gut aufgestellt, wenn es uns gelingt, sowohl bei Konsumenten als auch bei Unternehmen und auch bei den Regulierern, in Klammern den Politikern, Wissen zu platzieren. Wenn die alle gebildet sind, wenn alle ein gesundes Wirtschaftsbasis-Know-how haben, jeder, weil er in der Schule schon kriegt, ja, dann kann man ganz viel helfen. Und wenn man Mechanismen hat in unserem politischen System, dass da halt Leute in den jeweiligen Stellen Verantwortung übernehmen, die das entweder studiert haben, die dort geforscht haben, die ein Unternehmen da geleitet haben, die einfach Fachleute für dieses Gebiet sind, dann würde das, ich bin davon überzeugt, das würde Wunder wirken.
Ja, oder zumindest du holst die Leute rein, die davon Ahnung haben. Also Berufspolitiker, da machst du ja nichts anderes und da musst du auch der Typ für sein. Und ich lebe das jetzt ja durch meine Rolle in der Hochschulpolitik. Da brauchst du schon Gemüt wie so eine Brummfliege, um das auszuhalten, so manche Sitzungen. Aber dann muss ich mir halt jemanden suchen, der es mir so erklärt, dass ich dann sagen kann, ich weiß jetzt, in welche Richtung ich dann das Gesetz entwickeln muss. Und denn du kannst nicht Experte für alles sein. Ne? Du bist jetzt hier der Experte für Wirtschaft. Gut, als Physiker kann ich alles. Das liegt uns ja.
Physiker können alles.
Das liegt uns in der Natur, dass wir das Universum komplett durchdrungen haben. Aber auch da, ne, ich habe in meinem Studium mit Wirtschaft nichts zu tun gehabt. 0,0.
Ich weiß auch gar nicht, ob ein Physikstudium der richtige Platz ist. Ich glaube wirklich, das hättest du beim Abi oder in einer Schulausbildung vorher. Da müsste man das
irgendwie. Da müsste man mal so die Grundlagen. Jetzt hat natürlich dann die Schule den Auftrag, dir eine breite Allgemeinbildung mitzugeben. Da gehört auf jeden Fall das Finanzwesen dazu. Aber wenn du überlegst, was da heute noch mit dazu kommt, dann heißt es doch, ja, ihr müsst auch noch IT haben. Wenn wir uns in Rheinland-Pfalz haben sie jetzt Informatik als Pflichtfach eingeführt. Wahnsinnig wichtig, damit die Kinder lernen, vernünftig mit dem Computer umzugehen. Das heißt ja jetzt nicht nur, wie installiere ich eine App und wie spiele ich Candy Crush, sondern wie setze ich den Computer richtig um. Das heißt auch nicht, wie mache ich PowerPoint oder Word auf, sondern da geht es ja um mehr Kompetenzen. Und ich glaube, da kommt jetzt im Vergleich zu unserer Schulzeit ist einfach so viel an Dingen dazugekommen, dass man die Frage, wo streichst du? Denn du musst ja dann Demokratieverständnis bringen, du musst Geschichte natürlich trotzdem unterrichten. Du brauchst immer noch eine gute Ausbildung in Mathe, in Naturwissenschaften, du musst Texte schreiben können. Also Da wüsste ich jetzt auf Anhieb gar nicht, wenn ich jetzt Bildungsminister wäre, was da wichtig ist. Ich sage, lass die alle mal Physik machen und eigentlich gehört auch in jedes Studium, egal ob Jura oder sonst was oder Erziehungswissenschaft, 2 Semester Physik. Dann hört viel Blödsinn auf. Kannst jetzt auch nicht jedem zumuten. Aber wenn ich es halt nicht weiß als Politiker, dann suche ich mir jemanden, dem ich vertrauen kann, der mir das vernünftig erklärt. Ich meine, es gibt ja viele Beratungshäuser, die in den Ministerien ein- und ausgehen. Da ist aber die Frage, machen die den Beratungsauftrag nur, um den Folgeauftrag zu bekommen oder haben die ein echtes Interesse, Problem, Lösung? Anderer Punkt vielleicht noch, weil du das gerade erwähnt hast mit den Unternehmern. In den Normungsausschüssen, also wenn du so eine neue DIN-Norm hast oder eine EU-Norm, da sind dann ja auch Vertreter aus der Praxis mit drin in diesen Ausschüssen. Ja. Die arbeiten dann da mit und die geben sich dann solche Normen. Da könnte man auch sagen, Leute, und gerade das sind ja sogar die Unternehmer, das ist ja für mich das Verwunderliche, weil verwunderlich ist es nicht, weil eigentlich ist klar, was die wollen. Die wollen dann über eine Norm
ihre Produkte verkaufen.
Genau, und sagen dann, ich schreibe da jetzt rein, weiß nicht, in ein Heizungsgesetz. Ja klar, Gasheizung ist super, das ist die Zukunft, weil ich Hersteller von Gasheizung bin. Und wenn ich dann eine entsprechende unternehmerische Durchsetzungskraft habe, steht das dann in der Norm, dass es heißt, jeder Neubau braucht eine Gasheizung. Steht nicht drin, aber. Und da muss ich sagen, auch ihr Unternehmer, ihr meckert immer über die Bürokratie und die Regularien. Ihr schreibt den Mist aber selber in eure Normen. Und ich kenne das auch früher aus der PV-Branche, wenn es dann aber hieß, ja, was ist denn Stand der Technik? Da geht so die Frage, wenn Sachen versichert werden, wer zahlt für Ausfälle, hieß es in den Versicherungsbedingungen, muss Stand der Technik sein. Heißt also, es muss alle Normen erfüllen. Und da stand ein Blödsinn drin, der aber dann aus den Verbänden selber kam.
Ja.
Das heißt also, die Kritik an die Politik ist berechtigt, weil die Gesetze machen, aber auf dem Weg dahin werden ja auch Leute gehört, ich selber bin regelmäßig eingeladen in den Ausschüssen im Land Rheinland-Pfalz, als wenn es dann um das Thema Energie geht, um dann meine wissenschaftliche Meinung zu bestimmten Gesetzen zu geben. Und die äußere ich auch völlig objektiv. Also letztens war ich jetzt nicht so mit einverstanden, habe das dann auch entsprechend formuliert und auch begründet, wieso ich diese Richtung eigentlich nicht so sinnvoll finde. Aber das passiert dann zu wenig. Und dann haben wir dann auch da auf dem Weg die Überregulierung gar nicht nur von Politikern gemacht. Das ist... Also ich glaube...
Aber guck mal, das Beispiel wäre doch da weniger regulieren, weniger Vorschriften im Bau.
Ja, aber da das jeder macht, das liegt uns vielleicht auch als Deutsche so im Blut, lass uns jeden Einzelfall aufschreiben und regeln. Damit alle eventuell, du kennst das, wie aufwendig bei uns in Rheinland-Pfalz solche Berufungsverfahren sind. Hochkomplex, damit auch bloß kein Fehler passiert, um das Risiko, dass dann irgendein Bewerber in so einem Verfahren vielleicht klagen könnte, weil er den Zuschlag nicht bekommt, auszuschließen, auf ein Blatt Papier. Was wäre der sinnvollere Weg zu sagen, lass uns mal mutig sein, wird schon gut gehen. Lass uns doch die Leute, die jetzt in der Berufungskommission oder lass doch mal die Unternehmer machen, 90% machen es ordentlich, weil die ein eigenes Interesse haben. Und 10%, die machen Mist und von den 10%, nochmal 10%, die machen mit Absicht, das sind die schwarze Schafe. Und die musst du sanktionieren. Da wird einer durchrutschen und du sagst, hat er nicht ganz sauber gemacht, den musst du auf die Finger klopfen. Und wenn er das normal macht, gibt es richtig Ärger. Also machen sie Amerikaner ja. Ne? Also guck dir mal das Haftungsrecht in den USA an, was da für Unsummen gezahlt werden, wenn du Fehler machst.
Ja.
Das kann der Weg sein, aber da musst du den Mut haben, zu sagen, es wird schon gut gehen. Ich glaube, das ist nichts, was uns
auszeichnet.
Ja. Die sind eher ängstlich, the German Angst, wie der im Englischen heißt.
Aber du, Deutschland war da mal gut. Nach dem Krieg, Westdeutschland, Ludwig Erhard, unser Wohlstand, den wir heute ja noch haben, der damals begründet wurde, ja, der ist aus einer sehr, sehr liberalen Marktwirtschaft herausgewachsen. Da gab es ein bisschen Regulierung an den richtigen Stellen und daraus ist eine unglaubliche Wirtschaftskraft erwachsen. Das war super. Und parallel hat man, das ist ja ein historisches, geniales Beispiel, parallel hat man einfach 3 Meter weiter östlich gucken können, was passiert, wenn es halt ein mega reguliertes System gibt. Ja. Du weißt, ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, da war jeder Preis reguliert, da war alles total krass reguliert. Es ist ja am Ende zusammengebrochen, weil es überhaupt gar nicht tragfähig war, weil es gar keine, da wurde unternehmerische Aktivität, so Entrepreneurship, wurde ja so mit allen Mitteln unterbunden, dass es da zu überhaupt gar keiner Wertschöpfungskraft, Innovationskraft und so mehr kam.
Ja, siehst ja, was draus geworden ist. Ne?
Genau, das ist klar, das ist vor die Wand gefahren. Ja? Und ein anderes Beispiel, aber okay, das ist ein bisschen ein scharfkantiges Beispiel jetzt wieder, die Anfänge der Industrialisierung bei uns, so Ende 19. Jahrhundert, ja? Kaum reguliert, totale Katastrophe, ja. Kinder haben gearbeitet, Urlaub, was ist das, ja, krank, Problem, an irgendwie Umweltschutz oder Ressourcenendlichkeit oder so war da ja 0,0 denken. Wie ist es geendet? Indem die Leute sich das haben nicht mehr gefallen lassen.
Ja.
Da gab es halt Aufstände und extreme politische Unruhen, da ist auch Blut geflossen, insofern ist es vielleicht jetzt nicht die Musterlösung,
ja.
Aber ich will damit nur sagen, es ist nicht zwangsläufig so, dass ein weitgehend unregulierter Markt für immer weitergeht und alle in seine Knechtschaft drückt, sondern die Leute, solange sie gebildet und reflektiert sind, stehen dann halt auch auf und lassen sich das nicht gefallen. Das passiert, das ist damals passiert, das ist in der DDR passiert. Also es gibt dann schon mit einiger Verzögerung und auch einigen Problemen natürlich, aber es gibt schon diese Mechanismen, von dem ich immer sage, na, am Ende wird es der Markt irgendwie regulieren. Ja,
im Grunde ist das ja eigentlich eine krasse Marktreaktion.
Total,
das sage ich ja. Denn wir sind ja alle Bestandteil des Marktes, und wenn halt irgendwas komplett schief läuft, also von absolute Kontrolle, wenn wir die DDR nehmen, oder völlig irreguliert, ne? Du hast Kinderarbeit und so weiter, dass dann die Leute entweder sich auflehnen oder, und das ist ja eine Sache, die hat ja dann Bismarck Ende des 19. Jahrhunderts mit diesen ganzen Sozialgesetzen, das hat er ja nicht gemacht, weil er es gut fand, weil er verstanden hat, wenn ich das nicht mache, gibt's richtig Ärger. Also, und um gegen die Sozialisten, damit die SPD ja vorzugehen. Das heißt, er hat deren Ideen genommen und gesagt, mal gucken, ein bisschen abgeschwächt, nehme ich es auf. Ich meine, diese ganze Rentenversicherung war ja damals schon Quatsch. Du musstest ja 70 werden, um im Deutschen Kaiserreich Rente zu beziehen. Die Leute sind ja mit 50 gestorben. Also
das war ein gutes System aus seiner Sicht.
Also, die Diskussion haben wir ja heute auch. Mal gucken, ob dann die Bundesregierung sagt, ja, arbeitet einfach bis 90, dann wird es schon. Aber trotzdem hat sich ja daraus dann ein Sozialsystem und ein Sozialstaat entwickelt, dass wir sagen, also wir kommen in Richtung zu einer Absicherung, aber auch nur so weit, dass es nicht überbequem wird. Und jetzt kann man sagen, gut, wir sehen es ja weit mit der, oder vielleicht überreguliert, was solche absoluten Sicherheiten im Arbeitsmarkt angeht. Andere Länder haben wir ja schon diskutiert, sind da anders. Ich habe vorhin noch mit meiner Frau gesprochen, die hat jetzt das Beispiel, weil die einen Kollegen hat aus Finnland. Der sagte, wenn du in Finnland arbeitslos bist, du musst dich jeden Monat auf 4 Stellen bewerben. Sonst kriegst du das Arbeitslosengeld gekürzt. Also, wie sehen Sie, das ist nochmal was anderes, denn du bewerbst dich dann auf 3 Doofstellen oder 4 Doofstellen, wo du sowieso keine Chance hast. Aber weil jetzt Skandinavien immer so als Musterland der sozialen Absicherung dient, die haben halt andere Mechanismen. Und ich glaube, es hilft dann auch mal zu gucken, wie machen es andere Länder um uns rum, gar nicht extrem USA, die ja eine komplett andere, also wir haben ja gar keine Sozialsysteme.
Dänemark und so, die sind ja in ganz vielen Dingen super innovativ und sehr erfolgreich.
Ja, ja eben, genau.
Das heißt, wir müssen das ja, das haben wir glaube ich auch schon mal hier angesprochen, wir müssen ja gar nicht das Rad neu erfinden. Wir wären ja eigentlich schon gut beraten, wenn wir eine Delegation mal nach Kopenhagen schicken und sagen, jetzt gucken wir uns mal an, was ihr hier so richtig cool macht. Und das machen wir bei uns auch.
Genau, dann guckst du
schon ein paar Schritte weiter.
Ja. Genau, fährst du mal nach Den Haag, die Holländer sind da ja auch immer recht kreativ. Kannst du wahrscheinlich nochmal gucken, was in Großbritannien gut und schlecht läuft. Da folgen auch die schlechten Beispiele. Du kannst sagen, wenn wir das machen, das haben die schon mal ausprobiert, funktioniert auch nicht. und es dann umsetze. Ich meine, der Bundesregierung hat jetzt angekündigt, der Herbst der Reformen. Ich bin mal gespannt, was davon bleibt. Denn dass wir daran müssen, ist klar. Und wenn wir haben sich jetzt viel immer über den Energiemarkt gesprochen. Der geht halt auch nicht unreguliert. Das funktioniert einfach nicht, weil dann die Versorgungssicherheit zerbricht. Und wir haben uns auch ganz bewusst die Regeln gegeben. Das war jetzt auch keine Entscheidung von ganz oben, irgendeinem der liebe Gott, der sagt, und hier habt ihr jetzt die Gebote, sondern du musst dich ja auf Grundregeln einigen. Ganz am Anfang hast du gesagt, das fand ich ganz gut, denn das ist, beobachten wir im Moment, wie schwierig das ist mit der Sanktionierung. Das heißt, wenn jemand sich nicht an die Spielregeln hält, und jeder kennt das, ne, wenn du irgendwie was Siedler von Katan oder Mau Mau spielst und einer fuscht. Also ich kriege dann die Krise. Ich sage, mit dir spiele ich nicht mehr. Das macht keinen Spaß. Entweder wir spielen nach den Spielregeln oder wir machen was anderes. Aber ja, ich spiele nicht mit dir, wenn du versuchst, mich zu betrügen. Da kann ich sanktionieren. Aber im deutschen, europäischen Markt können wir auch sanktionieren. Aber im Weltmarkt, beobachten wir gerade, geht es nicht. Ne? Also Trump führt es uns vor. Es gibt keinen Überregulator, keine Weltpolizei. Also mache ich, was ich will. Und das spüren wir natürlich jetzt auch. Wenn es einen Markt gibt, der vorher reguliert war, wo alle gesagt haben, die Spielregeln sind gut. Jetzt gibt es einen, der sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Spielregeln, ich mache neue. Spielt mit oder lasst es. Und der ist halt so ein wichtiger Spieler, der muss mitspielen.
Aber darauf müssen wir uns jetzt einstellen, ja, und müssen lernen, damit umzugehen. Ja. Das ist ja auch eine Kompetenz, die wir auf eine gewisse Weise, habe ich manchmal so das Gefühl, verlernt haben, dass man Dinge, die man gar nicht selber steuern und ändern kann, dass man dann halt Wege sucht, um damit umzugehen, wie mit einer schlimmen Krankheit. Ja. Da musst du dein Leben drauf einstellen. Und wenn der Klimawandel nicht aufhaltbar ist in der Form, wie wir uns das vorstellen, dann können wir natürlich die ganze Zeit probieren, den aufzuhalten, aber vielleicht sind wir besser beraten, uns gegen seine Folgen zu schützen.
Wenn es möglich wäre, ja, aber ein anderes Thema. Das ja. ist, ich weiß, was du meinst.
Ja, also ich sage nur, man muss halt dann sehr, sehr, sehr breit denken. Ja?
Naja, genau. Ja, man muss einfach ehrlich zu sich sein und sagen, also so wie es bisher war, in meine Komfortzone komme ich nicht mehr zurück. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was so Regulierung angeht. Die Leute haben sich daran gewöhnt und wenn es eine Änderung gibt, ist es erstmal, wollen wir das nicht. Ne? Auch da wieder hat man das Gefühl, dass der Deutsche wenig Lust hat, mal was Neues auszuprobieren, sondern soll alles so nach Schema F sein. Das ist wahrscheinlich auch ein Klischee. Aber ich denke, eine so liebgewonnene Gewohnheiten, die willst du ja nicht ablegen. Und wenn du jetzt in der Behörde einfach weißt, ich muss jeden Tag 100 Stempel auf den Zettel setzen, dann mache ich das, kriege mein Gehalt und fertig. Und wehe, ich muss jetzt nur noch 50 Stempel setzen und muss zweimal nachdenken. Das will ich schon nicht. Und diesen Turnus dann irgendwie durchbrechen kann, ich glaube, das ist auch...
man müsste einfach Dinge entfernen. Und da habe ich mal, das stand sogar mal bei einer der letzten Wahlen zur Diskussion, war mal so ein Vorschlag im Raum, für jedes neue Gesetz müssen drei andere entfernt werden. Ja. Das ist ja eigentlich ein super Mechanismus. Weißt du, ich habe noch ein super Beispiel, um diese Absurdität mal zu zeigen. Aus dem Baurecht habe ich mal mit einer Verwaltung diskutiert. Es gibt im deutschen Baurecht den Paragraph 34 im Baugesetzbuch, da steht, wenn es keinen Bebauungsplan gibt, du willst ein neues Haus bauen, dann muss ich das Haus da in seine Umgebung einfügen. Und da wird geguckt, wie groß ist die Grundfläche des Hauses, wie viele Etagen hat das, was hat das für eine Dachform, das muss ich da einfügen. So, wenn man das jetzt mal hart spielt, wird sich unsere Baukultur nicht mehr weiterentwickeln. Mhm. Weil du ja du nimmst irgendeine kleine Stadt, ja, und da muss irgendwie, da willst du ein höheres Haus bauen, weil du sagst, die Leute wollen in der Stadt wohnen, da ist nicht genug Platz, also mach mal eine Etage oben drauf. Ja. Überhaupt kein Problem, entstehen mehr Wohnungen. Geht nicht. Ist blockiert durch dieses Gesetz. Du müsstest sehr, sehr aufwendig ein Bebauungsplanverfahren, es kostet ein Riesengeld, wird vielleicht für ein Haus auch gar nicht gemacht, sondern nur für ein ganzes Areal. Das heißt, die Weiterentwicklung von Substanz ist unmöglich. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie das früher war. ich wohne in einer pfälzischen Kleinstadt. Das war, die ist eine Stadt, aber eigentlich ist mehr so ein Dorf von seiner Struktur.
Ist aber sehr schön. Ich war ja schon mal da.
Ach so, stimmt, du weißt ja.
Also sehr pittoresk da bei dir. Ja,
da weißt du, lauter schöne kleine Fachwerke. Ja,
genau, ist sehr, hallo.
Und waren eher so bäuerliche Anwesen früher, die heute diese Fachwerkromantik verursacht haben. So, und dann gab es mal eine Diskussion zur letzten Jahrhundertwende, oh, vielleicht kommt hier ein Hauptbahnhof hin. Und da gab es 10 Jahre mit ganz, ganz heftiger Bauaktivität. Und das sind eigentlich Häuser, mein Haus wurde zum Beispiel auch in der Zeit gebaut. Mhm. Da gibt es Häuser, die fügen sich da gar nicht ein. Die finden wir heute auch schön, weil sie auch schon 120 Jahre alt sind. Aber damals war das ja total krass, hypermodernes Zeug, was ganz anders aussieht als alles, was hier steht und was viel mehr Etagen hat, völlig anderer Stil. Das waren ja Fremdkörper.
Ja.
Musst dir mal vorstellen, neben einem Fachwerkhaus von 1550 wird ein Gründerzeithaus hingestellt.
Ja, klar.
Damals ging das. Heute geht es nicht mehr. Das ist heute ein Rieseneck, sowas zu machen. Und wir blockieren uns in unserer Entwicklung. Und das ist jetzt ein sehr plastisches Beispiel aus dem Bau, weil ich damit viel zu tun habe. Aber das gibt's überall.
Ja, nee, ist so.
Das gibt's überall. Weißt du, das gibt's auch in unserem Berufungsverfahren. Das gibt's an jeder Ecke, wo es diese Regulierung gibt. Wir stehen uns permanent auf eigenen Füßen und finden uns selber in diesem Dschungel von Gesetzen und Regulierungen, die teilweise auch noch widersprüchlich sind, überhaupt nicht mehr.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kommt ja dazu. Also ich sehe es selber bei unserem Kollegen Kosak, der macht ja Energie- und Wirtschaftsrecht. Was der für Riesenschinken schreibt, das ist, Rechtsanwälte schreiben immer Kommentare. Und wenn die sich dann da mit Gesetzen auseinandersetzen, die dann wirklich widersprüchlich sind, wo ich denke, also macht mir persönlich keinen Spaß, deswegen bin ich kein Jurist geworden. Aber allein, dass ich in der Lage bin, mich seitenweise über ein Gesetz auslassen zu können, weil es einfach so kompliziert ist, viel überreguliert und dann doch nicht wieder alles kann, da muss ich sagen, ja gut, dann schmeißt das Gesetz einfach komplett in die Tonne.
Genau, hier ist doch was schiefgelaufen. Wir haben uns da total verfangen.
Also und eigentlich
in so einem Gestrüpp und finden nicht mehr den Weg raus und wissen nicht, was oben und unten ist. Und deswegen, wenn ich das so oft sehe und spüre ja auch selber, deswegen sage ich, die Regulierung muss weg. Wir müssen freier werden. Und guck mal, das knüpft jetzt auch an ein größeres Thema an, was wir ja schon gemacht haben. Wir wollen doch, dass die Menschen, die neue Generation, wir wollen doch, dass sie kreativ und innovativ sind, dass sie sich entfalten, dass sie verrückte Ideen haben, dass sie Sachen machen, die anders sind als gestern. Das alles ist hier so behindert in diesem Sinn. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und jetzt richte ich mich an unseren Zuhörer, der mich angeschrieben hat, der auch Christian heißt. Ich hoffe, dass wir da so ein bisschen sozusagen die Position klarer machen konnten. Nein, keine Anarchie im Sinne von liberalen Märkten, wo nichts reguliert ist, keine Regeln gelten. Ja. Es braucht ein paar Regeln, aber bitte nur einen ganz kleinen Bruchteil von dem Regelwerk, den wir heute haben, weil der unsere Freiheit, unsere Entwicklung, unsere Wertschöpfungskraft total lähmt. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und deswegen beziehe ich oft so eine Extremposition und sage, mach diese ganzen doofen Gesetze weg. Und wenn er neue Gesetze macht, bitte vorher 3-mal drüber nachdenken, gemeinsam mit Leuten, die sich auskennen, die wissen, was sie tun. Und manchmal bin ich nicht sicher, ob alle wissen, was sie tun,
Gesetze
unterschreiben.
Also, das heißt, wir fassen zusammen eigentlich zurück zu den 10 Geboten. Da steht alles drin, damit kommen wir gut zurecht.
Ja, fertig.
Ja, ich wollte sagen, reicht. Ne? Du kannst auf eine Steintafel malen.
Ja. Hast du gut auf den Punkt gebracht, Henrik.
Das heißt also, ne, alle nochmal kurz raus, erstes, zweites, drittes Gebot und dann können wir das danach leben. Prima, dann machen wir das so, Christian. Besten Dank und dann lassen wir den Markt mal vom Haken. So ist der Plan.
So machen wir es.
Alles klar, bis dann.
Ciao.